Dann würde ich jetzt sagen, dass uns der Stefan dann sein Referat hält, Pfade zum BGE, Wohlfahrtsregime in Europa.
Okay, genau, über Pfade zum BGE, Wohlfahrtsregime in Europa. Es geht zu Beginn, also ich habe 4 Punkte in diesem Referat. Zu Beginn geht es um die Theorie der Pfadabhängigkeit. Dann geht es um die drei klassischen Wohlfahrtsregime in Europa. Dann geht es darum, wie man von diesen drei Wohlfahrtsregimen in Richtung BGE gehen könnte, sozusagen innerhalb dieser Wohlfahrtsregime. Und danach stelle ich einige Thesen auf, wie man sinnvoll auf europäischer Ebene agieren sollte. Die Theorie der Pfadabhängigkeit Pfadabhängigkeit ist ein analytisches Konzept eigentlich aus den Sozialwissenschaften. Und dieses analytische Modell ist letztlich dazu gedacht, Prozesse zu beschreiben, deren zeitlicher Verlauf einem Pfad ähnelt. Also man kann sich das vorstellen, wenn man wandert, ist ein Pfad sozusagen immer nur an bestimmten Punkten in verschiedene Wege aufgeteilt. Und man kann nur dort sozusagen abbiegen, ansonsten wird es anstrengend, den Weg zu gehen. Also wenn man irgendwie durch Gestrüpp und durch Gebüsch gehen muss, ist es relativ schwierig, den Pfad weiterzugehen. Und wenn man sozusagen diese Pfadabhängigkeit dann in den Sozialwissenschaften betrachtet, ist es so, dass nach einer Auswahl von einem neuen Pfad einige positive Feedback-Effekte stattfinden, die einem auf diesem eingeschlagenen Weg halten. Das heißt also, es ist nicht so einfach, Wohlfahrtsregime, wenn man denn die Pfadabhängigkeit auf Wohlfahrtsregime anwendet, zu verändern, sondern man kann eigentlich immer nur bestimmte kleinere Aspekte von Wohlfahrtsregimen verändern. Und genau das ist auch der Punkt, wo dann die Pfadabhängigkeit über das analytische Konzept hinausragt und ja sozusagen eine Hilfestellung bieten kann, wenn es um sinnvolle Politik geht, weil es ist durchaus nicht sinnvoll, sich zu viel Arbeit zu machen und zu schwierige Wege zu gehen auf dem Weg zum BGE, sondern man sollte dann auch da sozusagen den Weg des geringsten Widerstands sich zumindest durchaus mal anschauen, und das ist sozusagen die Idee dahinter. Vielleicht noch 2 Worte zu der Pfadabhängigkeit als Prozess an den Kreuzungspunkten. Ist durchaus nichts vorbestimmt, sondern es wird durchaus davon ausgegangen, dass an diesen Punkten relativ chaotisch zugeht und man gute Chancen hat, halt sozusagen den entsprechenden Weg einzuschlagen, den man halt versucht zu vertreten. Dazu muss man natürlich politisch aktiv werden, aber das ist ja Sinn und Zweck von den Piraten. Diese Pfadabhängigkeit bedeutet nicht, dass man letztlich immer den besten Pfad geht, sondern diese Pfadabhängigkeit ist durchaus dazu prädestiniert, dass sich Fehler, die man gemacht hat, also wenn man den falschen Pfad eingeschlagen hat, ist es immer noch schwierig, von dem Pfad wieder runterzukommen. Das heißt also sozusagen, man bleibt schnell auf diesem Pfad und kommt dann nicht so schnell weg. Angewandt auf Wohlfahrtsregime ist letztlich nichts anderes als ein Sozialstaatsregime, also wie innerhalb der Staaten das Soziale organisiert ist. Innerhalb der Wohlfahrtsregime ist diese Pfadabhängigkeit hauptsächlich oder zumindest populär geworden durch Gösta Espeng Andersen. Das ist ein dänischer Wissenschaftler, der da relativ viel Forschung zu gemacht hat. Der hat empirische Forschung in verschiedenen europäischen Staaten durchgeführt. Gerade in Staaten, in denen schon eine lange Geschichte von Sozialstaat existiert. Und genau, er hat da sozusagen dann verschiedene Merkmale identifiziert in diesen Staaten, die man sozusagen, wenn man sie clustert, dazu führt, dass man halt verschiedene Wohlfahrtsregime identifiziert. Um es kurz zu machen, er hat 3 klassische Wohlfahrtsregime identifiziert. Und zwar einerseits das liberale Wohlfahrtsregime, dann einmal das sozialdemokratisch-kommunistische und zuletzt das konservative Wohlfahrtsregime. Diese 3 Wohlfahrtsregime werde ich jetzt nicht detailliert ausführen, aber ich werde sozusagen einige wesentliche Punkte von diesen 3 Wohlfahrtsregimen aufführen, um sozusagen klarzumachen, was das auf europäischer Ebene bedeutet. Also man vielleicht zu Beginn einmal, wo diese Wohlfahrtsregime verstärkt auftreten. Das sozialdemokratische Regime ist am deutlichsten in Skandinavien vertreten, aber auch in Niederlanden oder in Österreich deutlich sichtbar. Das konservative Wohlfahrtsregime ist hauptsächlich in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland etc. Also man nennt es auch das kontinentaleuropäische Modell. vorherrschend und zuletzt das Liberale, hauptsächlich auf der Insel, also in Großbritannien und Irland, aber interessanterweise auch in den neuen europäischen Staaten, also sozusagen im Osteuropa, hat dieses liberale Wohlfahrtsregime einen relativ großen Einfluss. Verwundert vielleicht durchaus, weil in den ehemaligen osteuropäischen Staaten, das waren ja zuvor kommunistische Staaten, und von dort sind die dann relativ schnell zum Liberalen übergeschwenkt, was ja auf den ersten Blick zumindest nicht offensichtlich erscheint. Das hat allerdings einen relativ klaren Hintergrund, und zwar bevor diese Wohlfahrtsregimetypen sozusagen Standardmeinungen in der Wohlfahrtsregimeforschung wurden, war ein Effekt, der immer noch relativ wichtig ist, aber damals halt noch wichtiger war, entscheidend, und der ist halt bei diesen beiden Wohlfahrtsregimen gleich, also im kommunistischen und im liberalen. Und das ist sozusagen die hauptsächlich Steuerfinanzierung der Sozialleistungen. Im Gegensatz zum konservativen, das hat halt immer eine starke beitragsfinanzierte Komponente. Also das sieht man auch in Deutschland, wo halt viele der Versicherungen über Beiträge finanziert werden und eben nicht über Steuern. Das hat halt dazu geführt, als die osteuropäischen Staaten sich vom kommunistischen abgewandt haben, dass sie halt relativ viel auf Privatleistungen umgestellt haben und entsprechend sich eher diesem liberalen Wohlfahrtsregime-Typ zugeordnet haben. Dieser ursprüngliche Unterschied zwischen Steuerfinanzierung und Beitragsfinanzierung ist auch bekannt als einmal Beveridge, das ist dieses Steuermodell, und einmal als bismarckischer Sozialstaat, was diese Beitragsfinanzierung ist. Also das ist dann in Deutschland letztlich entstanden. Das Liberale unterscheidet sich hauptsächlich vom sozialdemokratisch-kommunistischen in der Hinsicht der Höhe. Also die staatlichen sozialen Leistungen in einem kommunistisch-sozialdemokratischen Staat sind halt wesentlich höher, was im konservativen Modell eigentlich nicht derart von Bedeutung ist, weil im konservativen Modell geht es ja zumindest in der Hauptsache um ein anderes Merkmal des Wohlfahrtsregimetyps. Und zwar ist das ja eine klassenartige Strukturierung, möchte ich es nennen. In der Wissenschaft nennt man es auch Stratifizierung. Zum Beispiel in Deutschland haben wir ein Rentensystem und ein Pensionssystem. Wir haben zumindest früher ein Arbeiter- und Angestellten-System gehabt. Wir haben eine Unterscheidung zwischen Freiberuflern und Selbstständigen, sogar zwischen Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern, auch wenn der inzwischen vielleicht nicht mehr offensichtlich vertreten wird durch ALG I und ALG II. Existiert er zumindest inoffiziell immer noch, denn ALG I ist letztlich immer noch sozusagen der Arbeitslosenstatus und ALG II ist der Sozialhilfenstatus. Und ja, diese Strukturierung sozusagen bedarf es in einem konservativen Wohlfahrtsregime einfach aufgrund der Tatsache, dass man ja Lebensstandardsicherung betreibt und halt nicht so sehr auf die Grundsicherung geht. Was auch ein großer Unterschied innerhalb dieser Wohlfahrtsregime ist, ist sozusagen, wo die Wohlfahrtsproduktion herkommt. Da kann man eigentlich sozusagen im Liberalen sagen, dass es meist aus dem Markt entsteht, im Sozialdemokratischen viel über den Staat passiert. Das kann man auch an den ehemaligen kommunistischen Staaten, die ja auch dem Sozialdemokratischen zugeordnet sind, erkennen, weil da halt relativ viel im Staatlichen passiert. Und im Konservativen ist es einfach die Familie oder die Gemeinschaft, also ja, relativ viel Werte bezogen. Ja, wie kann uns das jetzt helfen, wenn wir über das Grundeinkommen reden? Und das wollen wir ja heute machen. Ich habe es am Anfang letztlich bei der Pfadabhängigkeit schon gesagt. Es geht darum sozusagen, dass wir aus diesen verschiedenen Wohlfahrtsregimetypen ja eine Möglichkeit haben, wenn wir sozusagen uns auf die Dinge konzentrieren, die innerhalb dieser Wohlfahrtsregime leichter zu verändern sind, es auch einfacher haben werden, ein Grundeinkommen zu vertreten in einem Wohlfahrtsregimetyp. Also in Deutschland sollten wir uns ans Konservative angliedern, auch wenn ich das nicht gerne sage, während es andere Staaten gibt, wo wir sozusagen andere Hebel, andere Ansätze verfolgen sollten, um Richtung BGE zu gehen. Ich möchte das ein bisschen deutlicher machen und ja detaillierter beschreiben. Da fange ich mal mit dem Konservativen an und ich werde wahrscheinlich hauptsächlich über Deutschland reden, weil ich da einfach das Sozialsystem wesentlich besser kenne als in den anderen Staaten. Vielleicht einmal grundsätzlich sollte halt eine Einführung über die Moral passieren. wenn man den einfachsten Weg gehen will. Das heißt nicht immer, dass ich unbedingt ein Freund des einfachen Weges bin, aber das ist das, was sozusagen hier das Kriterium sein soll. Also über die Moral, also man geht über die Familie, die Gemeinschaft als zentrales Ordnungssystem und kann da durchaus auch überlegen, Grundeinkommensanteile über eine Beitragsfinanzierung zu finanzieren und das eben nicht über eine Steuerfinanzierung zu machen. Und zum Beispiel eine Umstellung der Rentenleistung in Richtung Grundeinkommen würde wie in der Schweiz aussehen. In der Schweiz identifiziert zum Beispiel Michael Opierke, auch ein Sozialwissenschaftler, der sich mit Wohlfahrtsregimeforschung auseinandersetzt, bereits ein garantistisches Wohlfahrtsregime, was quasi das Wohlfahrtsregime des BGE wäre. Und man kann sich halt auch überlegen, zum Beispiel generell eine Zusammenlegung von verschiedenen Merkmalen wie Rente und Pensionen, also die Dinge, die ich eben schon aufgezählt habe, ALG 1 und ALG 2 zusammenlegen. Das würden halt alles Schritte sein, wo sozusagen das Grundeinkommen stärker in den Vordergrund treten würde. Dann wäre eine weitere Möglichkeit im konservativen Modell eine Absicherung hinsichtlich der Klassen zuerst einzuführen. Das heißt also, eine Kindergrundsicherung, die wird heute auch schon diskutiert, eine Altersgrundsicherung, man kann auch eine Bildungsgrundsicherung diskutieren, also sozusagen da, wo bereits klassifiziert wird, kann man halt für die Klassen, wo es sozusagen gesellschaftlich anerkannt wäre, auch ein Grundeinkommen zu Beginn einführen, um dann sozusagen das auszuweiten auf andere Bevölkerungsgruppen. Was ein weiterer Punkt im Konservativen wäre, wäre von der Familiensicherung, die ja vorherrschend ist, durch eine Gleichstellung von Verheirateten und Nichtverheirateten wegzugehen, also sozusagen immer die Ansätze zu nehmen, die momentan halt existieren. Zum Beispiel wäre es sinnvoll, Sozialleistungen und Steuerpflichten auch eben gleich zu behandeln bei Verheirateten und Nichtverheirateten, das Konzept der Bedarfsgemeinschaft aufzuheben und auch von der Familie sich langsam dahin zu entwickeln, dass man freiere Kooperationsmöglichkeiten auch auf anderen Gemeinschaftsebenen zulässt. Dann einmal vielleicht im liberalen System, was ja hauptsächlich dem Markt zugeordnet ist, also auch den Markt als zentrales Ordnungssystem versteht. Da gäbe es halt andere Ansätze, die sinnvoll wären. Also wenn man sich an den Markt herantastet und da das Grundeinkommen einführt, muss man es halt so machen, wie es momentan auch bei den Piraten hauptsächlich der Fall ist, also über eine Steuerreform, eine Entbürokratisierung der Steuersysteme. Das sind alles Dinge sozusagen, die man Leuten, die marktkonform denken, durchaus attraktiv darstellen kann. Eine negative Einkommensteuer würde da Sinn machen, die Erhöhung der Mehrwertsteuer und daraus eine Finanzierung zur Grundsicherung. Eine Grundsicherung ist auch ein Merkmal der liberalen Wohlfahrtsregime, dass es hauptsächlich auf die Grundsicherung abgestimmt ist und ist durchaus auch denkbar im liberalen Modell und vielleicht auch sinnvoll, nicht gleich über existenzsichernde Höhen zu reden, weil im liberalen Wohlfahrtsregime ist es durchaus auch so, dass heute schon nicht alle existenzsichernd abgesichert sind. Ja, beim dritten Wohlfahrtsregime-Typ, dem kommunistisch-sozialdemokratischen, ist es vielleicht am schwierigsten nachzuvollziehen, wie man davon wegkommt, weil eben die Höhe sozusagen, diese Grundsicherung in der Höhe eines Grundeinkommens, die ist durchaus schon in den meisten Fällen gegeben in solchen sozialdemokratischen Punkten. Das heißt, man muss quasi fast andersrum argumentieren wie bei dem liberalen Wohlfahrtsregime. Man muss sozusagen die Einführung über den Staat als Ordnungskriterium für sinnvoll darstellen und muss sozusagen die bereits hohe Sicherung vereinfachen. Also man muss sagen, man kann es auch einfacher machen. Und dadurch sozusagen auf die kostensparenden Effekte hinzuweisen. Ja, also hier würde es zum Beispiel keinen Sinn machen, nicht existenzsichernde Höhen zu fordern, sondern es wäre eher andersrum sozusagen, dass man mit dem Risiko umgehen muss, dass man mit einem zu hohen Grundeinkommen anfängt, um es sozusagen sinnvoll durchzuspielen in einem kommunistisch-sozialdemokratischen Regime. Und man müsste da sozusagen dann langsam die Markteinreize reinfließen lassen. Also ein Beispiel aus Schweden. Da ist es momentan so, dass es eines der Länder ist, wo die höchsten Krankenstände existieren, weil die Leute eben sich total abgesichert fühlen und schnell zum Arzt gehen, wenn sie unzufrieden mit ihrer Arbeit sind oder sowas. Das würde sozusagen bedeuten, in diesen Wohlfahrtsregimetypen wäre das ein Anreiz für ein Grundeinkommen, weil sich, ja, wenn man es denn so sagen will, Leistung wieder lohnen würde. Genau, und vielleicht ein Beispiel noch aus Deutschland, wo durchaus das Sozialdemokratische auch mal wieder sichtbar ist in der einen oder anderen Perspektive. Und zwar ist es ja heute so, dass in der Lohnhöhe, also da geht es dann darum, dass sozusagen die Absicherung über den Arbeitsmarkt stattfinden soll im Sozialdemokratischen. Und die Absicherung ist halt relativ hoch im sozialdemokratisch-kommunistischen Staat, unabhängig vom Arbeitsmarkt. Und in Deutschland ist es halt auch so, dass eine Lohnhöhe, die marktbezogen zwischen 450 und ca. 900 Euro stattfindet, halt absolut im tatsächlichen Sinne keinen Unterschied machen würde für das, was man real an Geld zur Verfügung hat. Und ja, da kann man sozusagen durchaus auch dann daraus schließen, dass das nicht gerecht wäre, und das kann man auch im kommunistisch-sozialdemokratischen Regime den Leuten näher bringen. Dann würde ich jetzt aus diesem Ganzen für die europäische Ebene mehrere Schlüsse ziehen. Einerseits dadurch, dass wir verschiedene Wohlfahrtsregimetypen haben, in verschiedenen Staaten muss man quasi eine doppelte Strategie fahren. Und zwar muss man einerseits dafür sorgen, dass man innerhalb der Staaten, das was sozusagen nationale Grundeinkommen angeht, dafür sorgt, dass auf europäischer Ebene ein Austausch stattfindet, wo sozusagen in diesen einzelnen Regimetypen erfolgreiche Ansätze funktioniert haben und da sozusagen in den einzelnen Staaten an der Fahrtabhängigkeit weiterzuarbeiten. Ja, Grundeinkommensbefürworter sollten sich über ihr jeweiliges Regime bewusst werden und undogmatisch entsprechend diesem Regime auch weiter agieren. Um das in ganz Europa zu verfolgen, braucht es Vernetzung und Erfahrungsaustausch von einzelnen Schritten, die in jeweiligen Regimekonstellationen von Erfolg gekrönt waren. Viertens, die Europäische Union erfährt ihre Stärke und ihren Zusammenhalt hauptsächlich durch eine Integration der Marktstruktur. Das heißt also, man kann, auch wenn die Europäische Union sicherlich noch kein Wohlfahrtsregime in dem Sinne hat, weil es einfach keinen Sozialstaat auf europäischer Ebene gibt, kann man durchaus schon erkennen, dass die Konstitution der Europäischen Union eher liberal funktioniert und man sozusagen auf europäischer Ebene entsprechend auch durchaus liberal agieren sollte. Die Krisen, die wir auf einer europäischen Ebene haben, die existieren aus meiner Sicht zumindest aufgrund eines fehlenden Sozialsystems auf europäischer Ebene. Und entsprechend kann man diese Krisen, wenn man denn auf europäischer Ebene mit einem liberalen BGE beginnt, was dann durchaus auch nicht existenzsichernd sein muss, diese europäischen Krisen weitgehend entschärfen und kann entsprechend die, ja, aus meiner Sicht momentan voranschreitende Desintegration auf europäischer Ebene stoppen und auch dem Vormarsch der konservativen oder nationalkonservativen Kräfte auf europäischer Ebene einen Riegel vorschieben. Und ja, wenn es um die Umsetzungsmöglichkeiten geht, dann für ein europäisches BGE, dann gehe ich fest davon aus, dass André in seinem zweiten Vortrag jetzt den liberalen Pfad auch beschreitet und uns nicht versucht, auf europäischer Ebene sozialdemokratisch-kommunistisches oder ein konservatives Grundeinkommen zu verkaufen. Und damit würde ich erstmal Schluss machen.
Ja, dann sage ich erstmal recht herzlichen Dank für diesen Vortrag, Stefan. Ich möchte auch gerade noch André begrüßen, der jetzt auch sich eingeloggt hat. Dann wollte ich sagen, wir können hier nochmal kurz zu Verständnisfragen kommen. Wenn also jetzt Fragen auftauchen, die mehr zum Verständnis, zur Erklärung von Problemen im Verständnis halt auftauchen, dann könnt ihr die gerne stellen. Und es wäre ganz hilfreich, wenn ihr die Wortmeldungen bitte ins Pad schreibt und nicht hier in den Mumble-Chat. Danke. Ja, gibt es Verständnisfragen bitte? Dann habe ich eine Frage. Stefan, du hast immer von sozial-kommunistischen Systemen gesprochen, Wohlfahrtssystemen, und dann hast du als Beispiele die skandinavischen Länder genannt. Da würde ich ja nun nicht behaupten, dass die skandinavischen Länder irgendwas mit dem Kommunismus zu tun hat. Wie kommt ihr darauf, dass ihr sozial und sozialkommunistisch, dass ihr das so miteinander verbindet?
Ja, also sozialdemokratisch, kommunistisch, also letztlich geht es ja um Wohlfahrtsregimetypen, die alle in kapitalistischen Systemen existieren. Und sozialdemokratisch und kommunistisch hat halt einfach in der Hinsicht, dass eine soziale Sicherung weitgehend unabhängig vom Markt stattfinden soll. Also jeder soll abgesichert sein. Das ist im sozialdemokratischen Regime genauso wie im kommunistischen. Es ist so, dass der Staat eine relativ große Rolle spielt. Also die Steuerquote in Schweden ist relativ hoch. Wir hatten sozusagen staatliche Wirtschaften in den ehemaligen kommunistischen Staaten. Und es gibt auch noch zwei, drei andere Aspekte, sozusagen, wenn man es eher strukturell versteht, wo sich diese Regime im Hinblick auf den Sozialstaat halt relativ ähnlich sind, also die kommunistischen und die sozialdemokratischen. Und ja, bei dieser Forschung der Wohlfahrtsregimetype von Esbjørn Andersen ist es halt einfach so, dass er die zwei zusammengefasst hat, weil da halt einfach ähnliche Strukturen herrschen. Also es war auch, ja, wenn man so will, denn letztlich alles hauptsächlich aus einem Steueraufkommen und nicht zwar Beitrag finanziert. Also es gibt viele Aspekte, die sozusagen bei beiden, ja, Worten, wenn man es denn ganz banal sagen will, ähnlich funktionieren.
Ja, vielen Dank. Noch weitere Verständnisfragen? Nun, ich sehe, das ist nicht der Fall.